Wir sind jetzt bei Offenbarung 13 in der Mitte, ab Vers 11. Ja, Offenbarung 13, 11. Und ich sah ein anderes Tier aufsteigen aus der Erde, und es hatte zwei Hörner, gleich einem Lamm, und redete wie ein Drache, und es übt alle Vollmacht des ersten Tieres vor ihm aus, und es veranlasst, dass die Erde, und zwar die, die auf ihr wohnen, dem ersten Tier huldigen, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und es tut große Zeichen, so dass es auch Feuer aus dem Himmel auf die Erde niederkommen lässt vor den Menschen. Und es leitet die, die auf der Erde wohnen, in die Irre, Kraft der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden, und sagt denen, die auf der Erde wohnen, sie sollen dem Tier, das die Schwertwunde hat und wieder lebte, ein Bild machen. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild des Tieres Geist zu verleihen, damit das Bild des Tieres auch spreche und mache, dass getötet würden, so viele dem Bild des Tieres nicht huldigten. Und es handelt mit dem Ziel, dass es allen, den Kleinen und den Großen, den Reichen und den Armen und den Freien und den Knechten, dass es ihnen ein Mahlzeichen auf ihre rechte Hand oder auf ihre Stirn gebe und dass niemand kaufen oder verkaufen könne, wenn er nicht das Mahlzeichen habe, entweder den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Hier ist die Weisheit. Wer den Denksinn hat, berechne die Zahl des Tieres, denn sie ist eines Menschen Zahl, und seine Zahl ist 666. Dieser Abschnitt ist ja sehr bekannt, wahrscheinlich der bekannteste aus der ganzen, dem ganzen Buch der Offenbarung und wahrscheinlich am meisten darüber gepredigt worden und Bücher geschrieben worden. Für uns ist wichtig, dass wir uns in die Leser versetzen, die dieses gelesen haben. Und sie werden ja hier direkt angesprochen. Habt ihr das gemerkt? Die Leser des Briefes damals im ersten Jahrhundert werden hier direkt angesprochen, wer Weisheit hat, der soll berechnen. Also es ist eine Aufforderung an die Leser der damaligen Zeit, sie sollten die Zahl des Tieres berechnen, und zwar wer Weisheit hat von denen. Ja. Also wenn sie schon angesprochen wurden, sie sollten berechnen, dann müssen wir damit rechnen, dass es irgendwie möglich war, in der damaligen Zeit, diese Zahl des Tieres zu berechnen. Aber bevor wir über die Zahl des Tieres uns Gedanken machen, wir vergessen nicht, dass die Kapitel 12 bis 14, wo dieser Kampf beschrieben wird, das wurde ja schon im Kleinen angesprochen, in Kapitel 11, Vers 7. Das Tier, das aus dem Abgrund aufsteigt, wird mit ihnen Krieg führen und sie überwinden und sie töten. Von diesem Tier lesen wir hier in Kapitel 13, das steigt aus dem Meer auf, das ist hier wieder Abgrund, das ist aus der Tiefe kommt es heraus, dieses Tier. Und wir haben schon erkannt gestern, dass dieses Tier zusammenhängt mit den Tieren aus Daniel Kapitel 7. Jedenfalls hat Johannes hier, oder der Engel, der ihm das gezeigt hat, hat hier eine Anspielung gemacht auf diese Tiere bei Daniel Kapitel 7. Das Bild ist nicht in allem genau dasselbe wie in Daniel 7. Das ist oft so, dass die Visionen nicht haargenau die gleichen sind. Aber im Großen merkt man schon, dass es um dieselbe Sache geht. Diese Tiere sind Weltmächte und dieses vierte Tier vereinigt die anderen drei, die vor ihm waren. Das vierte Tier ist also das Römische Reich. Und wenn wir uns wieder hineinversetzen in die Leser dieses Buches, die diesen Brief bekommen haben, das war ihnen ganz sicher klar. Ah, das ist das Weltreich, das jetzt regiert, dieses Tier. Und es hat 7 Köpfe und 10 Hörner hat es. Es vereinigt die Köpfe der Vision aus Daniel 7, alle Köpfe von Daniel 7 und alle Hörner von Daniel 7. Vereinigt es dieses Tier auf sich. Ja? 10 Köpfe und 7 Köpfe und 10 Hörner, wie der Drache auch 7 Köpfe und 10 Hörner hat. Also man merkt ja hier, das Tier ist ein Mitarbeiter des Drachen. Ja, Drache steckt hinter dem Tier. Und das Tier, dem wurde Vollmacht gegeben, zu schalten und zu walten, 42 Monate lang. Und diese Zeit, in diesem Zeitraum haben wir auch schon entdeckt, dass es hier um einen symbolischen Zeitraum geht, der wiederum in Anklang an das Alte Testament eine Assoziation hervorrufen soll. Die große Drangsalzeit des Gottesvolkes im Alten Testament. Hier ist es die große Drangsal des Gottesvolkes im Neuen Testament. Und dieses Tier, also das römische Tier mit seinen Köpfen, da ist ein Geheimnis, das uns nicht verraten wird, dass da einer seiner Köpfe war wie zu Tode geschlachtet. Das wurde in Vers 3 und in Vers 13, 14 noch einmal wiederholt. Ja. Dieses Tier, das die Schwertwunde hat, Vers 14. Vers 3 und Vers 14. Das die Schwertwunde hat und wieder lebendig wurde. Also es sah so aus, als ob das Tier getötet, das Tier tot ist, aber Tier da, das ist wieder da. Und dieses wiederbelebte Tier, das hat hier noch einen Helfershelfer. Dieser Helfershelfer ist das andere Tier, das zweite Tier. Das kommt aus der Erde. Das eine kommt aus dem Meer, das andere kommt aus dem Land. Man könnte hier eine Parallele ziehen zu den zwei großen, furchtbaren Biestern im Buch Hiob. Da haben wir auch zwei schreckliche Tiere, grässliche Tiere. Der eine heißt Leviathan, der ist aus dem Meer. Und der andere heißt Behemoth, der ist aus dem Land. Wie eine Parallele hier zu diesen Tieren. Also, aber was wir hier lernen, ist, dass dieses zweite Tier, das andere Tier, das aus dem Land kommt, es hat zwei Hörner wie ein Lamm. Das ist interessant. Ja? Wie ein Lamm, das heißt, es sieht so aus wie ein Lamm. Das Lamm, von dem Lamm hatten wir aber die ganze Zeit vorher gelesen, das Lamm ist ein Bild auf das Passahlamm, Jesus Christus. Und dieses Tier hier möchte das Lamm, das Passahlamm Jesus Christus, ein wenig nachahmen, scheint es. Zwei Hörner wie ein Lamm und es redete wie ein Drache. Ah, mit dem Reden kann es ihn nicht nachahmen, aber mit dem, was das Äußere irgendwie. Ja? Jedenfalls, später wird dieses Tier Falschprophet genannt, im Kapitel 19. Wird auf dieses Tier Bezug genommen und dort wird es Falschprophet genannt. Hier heißt es einfach ein anderes Tier in dieser Vision. Also es war ein Tier. Dass es ein Falschprophet war, ein Tier kann auch falsch prophezeien. Ja, dieses Tier kann nämlich sprechen, dieses Tier, das da hier heraussteigt. Ob es eine Einzelperson ist oder nicht, das wissen wir nicht. Bei dem anderen Tier waren wir uns ja auch nicht sicher, ob es eine Einzelperson ist oder ein Weltreich. Aber da ist es zuerst einmal ganz sicher ein Weltreich, das andere Tier, das Meerestier. Und das andere Tier, das zweite Tier, das Landtier, das könnte auch eine Gruppe, muss nicht eine Einzelperson sein. Das könnte auch etwas anderes darstellen. Wir müssen dann erst noch drauf kommen. Und es übt die alle Vollmacht des ersten Tieres vor ihm aus und es veranlasst, dass die Erde, also die Erdbewohner, dem ersten Tier huldigen. Es ist wie ein Propagandaminister oder wie eine Propagandamaschine, die dazu schaut, dass die Anbetung des ersten Tieres funktioniert, dass das organisiert wird. Ja. Es organisiert also die Anbetung des Tieres, dessen Todeswunde geheilt wurde. Und Es ist ähnlich wie die zwei Zeugen. Die zwei Zeugen in Kapitel 11, die haben nämlich auch Feuer vom Himmel fallen lassen können und dieses Tier kann auch Feuer vom Himmel fallen lassen. Vers 13, es tut große Zeichen, dass es auch Feuer aus dem Himmel auf die Erde niederkommen lässt vor den Menschen. Also hier haben wir, wie das große Lamm, das wirkliche Lamm und seine Zeugen, seine Krieger, so hat das Tier seinen Propheten. Wie die anderen zwei Zeugen Propheten waren, so ist dieses andere Tier auch ein Prophet, aber ein Falschprophet. So wie diese anderen zwei Zeugen Feuer vom Himmel fallen lassen, das hatten wir gelesen in Kapitel 11, Vers, die zwei Zeugen, die Feuer haben wir das gehabt? Ganz am Anfang, Vers 5. Geht Feuer, wenn jemand ihnen Schaden tun will, geht Feuer aus ihrem Munde hervor und verzehrt ihre Feinde. Ja? Also, und in ihrem Mund ist, ja, kommt das sogar aus dem Mund kommt es heraus. Und hier, dieses Tier auch, kann also genauso Zeichen tun, es ahmt die ganze, es ahmt die Heilige nach, dieses Tier. Und es handelt im Namen des ersten Tieres, oder es handelt für das erste Tier, dass die Anbetung des ersten Tieres geschieht. Genau wie die richtigen Propheten, die zwei guten Propheten, da handelten, damit Gott geehrt wird, gibt Gott die Ehre. So will dieses Tier, dass dem Biest die Ehre gegeben wird, dem Land, dem Meerestier die Ehre gegeben wird, dem Weltreich. Und eben, also die Wunderzeichen sind da, um sie zu bestätigen als echte Propheten, oder? Jetzt wird ihre Falschprophetie noch bestätigt durch Zeichen und Wunder aus dem Himmel. Und es leitet die, die auf der Erde wohnen, in die Irre. Das ist das Ziel, eine Lüge zu verbreiten. Irre leiten. Kraft der Zeichen. Das ist hier die Kraft, die es hat. Wegen der Zeichen, die vor dem Tier zu tun ihm gegeben wurden. Und es sagt denen, die auf der Erde wohnen, sie sollen dem Tier, das die Schwertwunde hat, ein Bild machen. Kommt das Bild, du sollst dir kein Bildnis machen, heißt im Gebot, aber diese machen ein Bild von dem Tier, also ein Standbild, genauso wie der römische Kaiser ja tatsächlich. Überall hat er Standbilder machen lassen. Im ganzen Römischen Reich gab es Standbilder für den Kaiser. Und das Bild soll angebetet werden. Und es wurde ihm gegeben, dem Bild sogar Geist zu verleihen, damit das Bild des Tieres auch spreche. Also jetzt tut es noch so Zauberkunststücke wie die Zauberer bei den Plagen von Mose. Ja? Die haben auch Zauberkunststücke vor. Ja. Und dass es macht, dass getötet werden, es macht, dass getötet werden, wir wurden so viele dem Bild des Tieres nicht huldig. Also das ist die Vision. Und die Vision müssen wir genauso wortwörtlich da stehen lassen, so ist es. Die Übertragung ist viel schwieriger. Ja, wie soll das Bild übertragen werden? Da scheiden sich die Geister und vor allem wir tappen ein bisschen im Dunkeln, weil wir keine Anhaltspunkte bekommen, weil wir keine, es wird uns fast nichts gesagt. Etwas wissen wir, dass das erste Tier ein Weltreich ist und dieses Tier soll angebetet werden, dieses erste Tier. Und dieses erste Tier hat eine Zahl und diese Zahl ist auch eine Menschenzahl. Aha, die Anbetung des Weltreichtieres geschieht über einen Menschen. Und das ist wohl, kann wohl nur der Oberste dieses Weltreiches sein. Also der Herrscher dieses Weltreiches. In dem Fall ist es der Kaiser, der römische Kaiser gewesen, der gerade regiert hat. Für die Christen der damaligen Zeit war das wahrscheinlich leichter als für uns heute. Aber versuchen wir uns mal in die Christen der damaligen Zeit hineinzuversetzen. Sie konnten eher noch darauf kommen, wer dieses Tier war. Also das Tier war sogar ziemlich klar, wer das Tier war, oder? Das war das Römische Reich, vertreten durch den jeweiligen Repräsentanten, den Kaiser des Reiches. Aber wer dieses andere Tier war, das muss nicht eine Einzelperson gewesen sein. Das könnte auch einfach die Maschinerie gewesen sein, die dafür zuständig war, dass dem Kaiser die Opfer dargebracht werden, die Anbetung dargebracht werden. Denn der Kaiser verlangte einen Opferkult. Der Kaiser verlangte, dass die Statuen des Kaisers angebetet werden, dass Opfer dargebracht werden. Die Opfer wurden eigentlich nicht dem Kaiser gebracht, sondern den Göttern, den römischen Göttern, die hinter dem Kaiser standen. Und von daher ist das Bild zeitgeschichtlich, könnte man das Bild zeitgeschichtlich, also aus der damaligen Zeit, für die ersten Leser irgendwie auch einordnen. Also für die ersten Leser jedenfalls war das noch nachvollziehbar. Obwohl man sagt, aber die Standbilder dort, die lebten doch nicht, die haben nicht gesprochen. Nun, die sprechen auch heute nicht. Standbilder können nämlich nicht sprechen. Der Fernseher ist hier nicht gemeint. Manche haben gemeint, das ist vielleicht dieses Hologramm. Hologramm, wo man da irgendjemand mit Laser herzaubert und der kriegt dann ein Standbild und der kann sprechen. Nun, das sei dahingestellt.
Entschuldigung, wenn man denkt, dass zum Beispiel für uns Laptop auch Bilder aufschlüsseln kann, dann kann man sich das auch vorstellen, dass es Bilder
Ja, ich meine, die Frage ist jetzt für uns natürlich, was in dieser Vision ist klar, da sprechen die Bilder. Nur die Frage ist für uns, was jetzt die ersten Christen damals verstehen sollten und was auch wir dann darunter verstehen sollen. Und das ist nicht so sicher. Aber eines, ich möchte mal versuchen, die zeitgeschichtliche Interpretation, das heißt, so, was könnten sich die Christen im ersten Jahrhundert da vorgestellt haben? Und Johannes. Wenn da war der Kaiser, der verlangt göttliche Anbetung in den Statuen, die überall aufgestellt wurden, das waren die Bilder. Und es gab Priester, nämlich römische Priester, die vom Kaiser angestellt waren, damit der Kaiser Gottesdienst oder die Anbetung des Kaisers gefördert wird. Also das ganze Priestertum überhaupt, der römische Priesterschaft, könnte gemeint sein. Ich weiß nicht, ob das wirklich so ist, aber ich möchte das einfach mal nur so hinstellen. Sicher ist, dass etwas ausgedrückt werden soll. Was ausgedrückt werden soll durch das Bild ist, hier ist ein Parallele zu dem, was wir gesehen haben mit den Propheten, die zwei Zeugen. Also eine Gegenanbetung und das Tier kennzeichnet, oder nein, das zweite Tier kennzeichnet den Menschen mit einem Malzeichen, es gibt ihm ein Malzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn. Nun, wenn man das Alte Testament durchforstet und schaut, gibt es da nicht auch ein Malzeichen auf die rechte Hand oder auf die Stirn, dann merkt man, es gibt sehr wohl noch ein Altes Testament, ein Malzeichen, das man sich tut auf die Hand oder auf die Stirn. Weiß das jemand, wo das war, und zwar im positiven Sinne. Ein gutes Malzeichen. Auf die Hand oder auf die Stirn wurde es getan. Ja, es hängt mit den Geboten zusammen. Ja, wir kommen eben schon näher. Die göttlichen Gebote sollte man genau sich an die Hand binden und auf die Stirn. Das ist in 2. Mose 12 oder 13. 2. Mose 13. Da heißt es in Vers 9, dass das Gebot, es sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Gedenkzeichen zwischen deinen Augen, damit das Gesetz des Herrn in deinem Munde sei, denn mit starker Hand hat dich der Herr aus Ägypten herausgeführt. Also, oder nochmal in Vers 16, das sei dir ein Zeichen auf deiner Hand und ein Merkzeichen zwischen deinen Augen. Also, das Wort Gottes gehört auf die rechte, auf die Hand, das steht hier einfach, auf die Hand und zwischen die Augen, also auf die Stirn, um sich daran zu erinnern, dass dieses Gebot soll das Denken des Menschen prägen und das Tun des Menschen prägen. Und hier haben wir aber ein Gegenbild, also dieses andere, das Falschprophetentier, das will jetzt, dass die Menschen ein Malzeichen auf die Stirn oder auf die rechte Hand bekommen. Und zwar dieses Malzeichen des Tieres, nicht das Malzeichen, das sie an das Wort Gottes erinnert, sondern jetzt soll das Denken oder die Hand geprägt sein von dem Tier. Und die Zahl des Tieres, ja, es soll der Name oder die Zahl, der Name oder die Zahl. Nun war das damals in der damaligen Zeit etwas, fast wie ein Spiel. Heute haben wir das nicht mehr. Aber damals gab es so dieses Spiel, dass man einen Namen auch in Form von Zahlen ausdrücken kann. Weil die hebräischen Buchstaben und auch die griechischen, die können auch als Zahlen verwendet werden. Also A für 1, B für 2, C für 3 und so weiter. Und wenn man jetzt also seinen eigenen Namen, wenn man jetzt die Buchstaben zählt, also T ist vielleicht, also das sind dann so 1 bis 9 und dann 10 bis 10, 20, 30, 40, 50 bis 100 und dann 100, 200, 300, 400. Ja. So ging das also, das ganze Alphabet ging man durch und dann hatte man Zahlenwerte eines Namens. Ja. Zum Beispiel das Wort Yahweh, J-H-W-H, J war 10, H war 5, W war 6 und H war 5. Dann zählt man das zusammen, dann kommt man auf 26. Also die Zahl Yahweh war 26. Oder Jesus hat die Zahl 888, wenn man das in die Buchstaben zusammenzählt, ja, nach dem griechischen Alphabet. Und dieses Tier hat die Zahl 666, wenn man die Buchstaben zusammenzählt. Nur weiß man jetzt die Buchstaben nicht, oder? Muss man herausfinden. Nun, das war für die Christen damals, wer Weisheit hat, der soll sie bitte berechnen. Also wir dürfen jetzt schon uns hineinversetzen in die Christen der damaligen Zeit und überlegen, wie konnte man da rechnen. Nun gibt es tatsächlich eine Rechnung, die sogar sehr einfach ist, wenn man nämlich an den berühmtesten König, Kaiser, denkt, der vielleicht sogar in der damaligen Zeit gerade gestorben war, das war der Kaiser Nero. Wenn die Offenbarung im Jahr knapp vor dem Jahr 70 nach Christus geschrieben wurde, wie manche meinen. Andere meinen, es sei Ende der 90er Jahre geschrieben. Da gibt es zwei Theorien. Aber nehmen wir mal die erste Theorie an. Wenn die erste Theorie stimmen sollte, dann war der Kaiser Nero, der war im Jahr 68 gestorben. Er hat sich selbst umgebracht, nachdem er seine Mutter auch umbringen hat lassen, Zeit vorher. Der Muttermörder war das, der Kaiser Nero, ein schrecklicher Kaiser, man hat ihn wirklich auch das Biest genannt. Da gibt es auch ganze Sagen, eine sagenumwobene Gestalt nach seinem Tod, rechneten einige davon, dass er wieder aus dem Tod hervorkommen wird. Die sogenannte Nero, das wiedererstandene Nero-Sage, Legende, dass er zu den Parthern überlaufen wird, also die Parther waren seine Freunde, das waren die am Jenseits des Euphrat, und dass er mit einem großen Heer der Parther dann gegen das Römerreich kommen wird und da wird er die Herrschaft wieder an sich reißen. So war die Legende. Aber die Legende gab es damals wahrscheinlich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht. War erst, oder vielleicht die begann erst mit dem Tod des Nero natürlich. Aber jetzt hier, wenn das etwa um diese Zeit geschrieben wurde, Caesar Neron, ausgedrückt auf hebräischen, mit hebräischen Buchstaben, gibt tatsächlich die Zahl 666. Caesar Neron, also Kaiser Nero. Ja, Caesar Nero. So hießen die ja alle. Caesar hießen alle Kaiser hießen Caesar. Und Caesar Neron, und es gibt sogar eine Handschrift in der griechischen, wenn man die griechischen Handschriften anschaut, der Codex Ephrem aus dem 5. Jahrhundert, der hat statt 666, hier stehen 616. Das hat einige stutzig gemacht. Da gibt es tatsächlich Handschriften, die schreiben 616. Und es ist tatsächlich so, wenn man das Schluss-N, Caesar Neron, wenn man dieses Schluss-N weglässt, was man machen könnte, dann hieß es Caesar Nero. Und Caesar Nero gibt 616. N hat wieder den Wert von 50, also 666 minus 15 gibt 50, gibt 616. Und von daher haben viele gedacht, das könnte also schon sehr gut zutreffen, dass hier die Botschaft mitgeteilt wird, dass der damalige Kaiser, der eben gestorben war, dass das hier steht für das Tier. Für das Tier, den Repräsentanten des Tieres. Das mag sein, wir wissen das nicht. Aber ich möchte es einfach so mal hinstellen. Also es gibt ja heute sehr viele Leute, die meinen, nein, das bezieht sich auf einen anderen Herrscher, der erst kommen wird in der Zukunft. Man nennt ihn Antichristus oder den Menschen der Sünde aus Thessalonicher Brief und das sei der. Nun, das weiß ich nicht. Aber wir wollen jetzt versuchen, mal uns hineinzuversetzen in die Christen der damaligen Welt, die das damals gelesen haben. Und wenn sie aufgefordert wurden, das zu berechnen, dann wollen wir sie rechnen lassen. Die Christen damals. Und für Christen damals wäre das eine Möglichkeit gewesen, das so auszurechnen, was es Caesar Neron bedeutet. Braucht ein bisschen weiter, wenn man den Titel dazu tun muss. Nero selber würde nicht 666 werden. Aber mit Titeln wäre es schon, mit dem Cäsar-Namen, Cäsaren-Namen. Jedenfalls, das ist die Vision. Und dass es hier Wunder tut, dieses andere Tier, nun, das haben ja die Propheten auch. Die Propheten tun auch Wunder. Ja, die Propheten, die zwei Zeugen aus Offenbarung 11. Also da haben wir ja auch in der Vision, das ist das bewusst so dargestellt, auch dass diese Standbilder sprechen können, bewusst so dargestellt. Eine Vision sollten wir aber nicht, wir sollten Acht geben, dass wir eine Vision nicht eins zu eins übernehmen Und das wurden, viele Ausleger haben das gemacht. Die haben einfach eins zu eins übernommen, als ob das hier eine eine Voraussagung von zukünftigen historischen Ereignissen sei. Aber es scheint, dass es hier viel wichtiger ist, was hier ausgesagt wird, als wer das Tier oder wer da jetzt konkret angesprochen ist. Und ausgesagt wird hier ganz klar, hier haben wir eine Gegendarstellung von Jesus Christus und seinen Propheten. Der Drache dahinter als Geist. Hier haben wir eine unheilige Dreieinheit. Der Drache, das Tier und das zweite Tier. Die unheilige Dreieinheit. Und sie handeln alle mit der Kraft des Drachen. Und das zweite Tier sieht, dass das erste Tier alle Ehre bekommt. Das, so wie die Propheten, die Zeugen Christi, schauen, dass Christus alle Ehre bekommt. Und wie Gott sagt, du sollst dir kein Business machen, so macht dir ein Bildnis. Ganz, ganz bewusst, ganz konkret dagegen. Was will hier ausgedrückt werden? Wir haben gesagt, es geht um den großen Kampf. Es sind zwei Seiten und es wird wie ein Vorhang beiseite geschoben und uns gezeigt, wie der Kampf hier vor sich geht. Und der Kampf, der dauert nicht nur ein paar Jahre und auch nicht 42 Monate, sondern der Kampf geht länger. Die 42 Monate sind eine Symbolzahl. Der Kampf dauert die ganze Drangsalzeit des Gottesvolkes. Und für die damalige Zeit war das damals hier. Für heute, die übertragen, man kann auch heute sehr gut übertragen, auf heute. Ja? Denn das Tier letztlich hört nicht auf. Aber diesen Christen wird hier so beschrieben, als ob der Herr Jesus bald kommen wird. Und die Zeit ist nahe. Und es ist ganz, ganz, nur noch eine ganz kurze Zeit. Und er sagt, ich muss jetzt wieder vorgreifen, Kapitel 17, Vers 9. Die sieben Köpfe sind sieben Berge, auf denen die Frau sitzt, und die sieben Könige und die fünf Vielen. Fünf Köpfe sind gefallen. Octavian, Tiberius, Caligula, Claudius und Nero. Das war der fünfte. Fünf sind gefallen. Der eine ist, das wäre in dem Fall im Jahre 69, das Vier-Kaiser-Jahr, übrigens sind vier Kaiser gewesen, nicht drei. Vier-Kaiser-Jahr, das 69er Jahr war dieses Wirrenjahr in Rom, wo man sich nicht ausgekannt hat, wird das Römische Reich überhaupt überleben? Wird das Tier nicht sterben? Mit dem Tod Neros starb die Dynastie die Flavier kamen dann. Und die vorherige Dynastie war die Dynastie, ich weiß den Namen nicht mehr. Jedenfalls Nero war in einer Dynastie. Und mit ihm starb die Dynastie aus. Und dann entstand der Kampf um das Kaisertum in Rom. Das waren in einem Jahr Galba, Otto und Vitellius waren Soldatenkaiser. Aber keiner blieb länger als drei Monate Kaiser. Galba war der Erste im Jahr 68 oder Ende 68. Ja, 68 starb Nero. Ende 68 kam Galba, dann Otto und Vitellius. Und dann als diese Wirren in Rom waren, der Vespasian war ein ganz großer Feldherr und Heeresführer der römischen Heere, aber er war beschäftigt mit einer ganz großen Operation. Er war beschäftigt mit dem römisch-jüdischen Krieg, der begann etwa 66 und dauerte dann bis zum Jahr 70, beziehungsweise bis 73, bis alle Reste besiegt waren. Dieser römisch-jüdische Krieg war dem Vespasian anvertraut und er hat einige Legionen da gehabt in Judäa und hat alles kurz und klein geschlagen. Ganz Judäa, die Städte in Judäa wurden alle zerstört, eingenommen von den Römern. Aber eine Stadt hielt stand und das war Jerusalem. Bis aufs Blut haben die Stadt verteidigt und die Römer waren sehr zornig. Und Vespasian hörte in diesem Jahr 69, Anfang 69, hörte von den Wirren in Rom, bekam Boten und die Boten sagten ihm, die Römisch in Rom sind viele Anhänger, die wollen, dass du Kaiser bist. Ein Soldatenkaiser. Und es sind schon drei, aber die drei sind alle, da gab es nur Wirren und die sind nacheinander gefallen und umgebracht worden und so weiter. Und jetzt, er sollte schleunigst die Operation Jerusalem aufgeben und sollte zurück nach Rom, um die Kaiserkrone in Empfang zu nehmen. Das hat er dann auch getan. Und er wurde Kaiser, herrschte dann 10 Jahre, vom Jahr 69 bis 79, 11 Jahre, herrschte er als Kaiser. Sein Sohn Titus, der war ebenfalls Feldherr, dem wurde die ganze Operation Jerusalem übergeben. Und Titus hat dann Jerusalem eingenommen und Jerusalem völlig zerstört. 1 Million Menschen sind gestorben in Jerusalem alleine und 100.000 Leute in die Sklaverei verkauft wurden. Die Sklaven waren ganz billig zu haben damals. Und Titus war der Sohn, der wurde nach ihm Kaiser. Das war jetzt die Flavianische Dynastie, die Dynastie der Flavier. Vespasian, Titus und der zweite Sohn, der hieß Domitian. Titus war nur 2 Jahre Kaiser, von 79 bis 81. Und Domitian, der Bruder von Titus, der wurde dann Kaiser und der war sehr lange Kaiser, etwa 17 Jahre Kaiser. In Rom. Also eine neue Dynastie. Und man dachte schon, das Tier stirbt. Die tödliche Wunde vom Schwert ist wirklich tödlich. Und das Tier hört auf und zu existieren. Aber nein, als Vespasian kam, lebte das römische Kaiserimperium so richtig wieder auf und er hat alles wieder in Ordnung gebracht und es war stark wie nie zuvor. Also das ist hier eine Möglichkeit, dass hier ein Bezug darauf genommen wird, von dieser Schlachtwunde, Schwertwunde des Tieres. Also das Tier wird ja an einem Kopf getroffen. Ja. Und dieser eine Kopf könnte also Nero gewesen sein. Genau das. Die Zahl 666 würde eben ebenso auf diesen Nero hindeuten. Also hier als Symbol für das Tier und seinen Namen.
Darf ich nur mal fragen? Also die Zahl 666, mir war das halt Tier immer so, die Zahl des Antichristen. Das kann man so demnach gar nicht sagen.
Naja, ich sage ja und nein, denn Johannes sagt ja zu seiner Zeit, ihr habt gehört, dass der Antichristus kommt und ich sage euch, es sind schon viele Antichristus gekommen. Der Antichristus hat viele Antichristusse und schon im ersten Jahrhundert gab es Antichristus. In einem gewissen Sinn waren auch diese Tiere Antichristus. Sie waren gegen Christus und gegen die Christen gerichtet und haben auch wirklich gearbeitet. Vielleicht sogar das zweite Tier noch mehr ein Antichristus als das erste Tier. Das Wort Antichristus gibt es ja nur im ersten Johannesbrief und im zweiten Johannesbrief. Es kommt ja sonst nirgends in der Bibel vor. Und es kommt nur 3-mal vor, an 3 Stellen vor. Ja. Also 1. Johannes 2, 1. Johannes 4 und 2. Johannes 1. Also in Vers 7. Und dort ist immer davon die Rede, dass dieser Antichristus, der ist ein falscher Prophet. Ja, prüft die Geister, es sind viele falsche Propheten in die Welt ausgegangen und jeder Geist, der nicht Jesus als im Fleisch gekommen ist, bekennt, das ist der Geist des Antichristus. Und es ist also ein Falschprophetengeist, dieser Geist des Antichristus. Und von daher könnte man der Falschprophet schon auch anwenden auf diesen Antichristus, aber es gibt viele Antichristus. Und es gibt immer mehr Antichristus. Und das steigert sich bis zu einem letzten Antichristus, wenn ich Paulus richtig verstehe, der Mensch der Sünde, wäre dann der letzte Antichristus. Das schlimmste von allen. Aber hier in Offenbarung selber ist ja nur das Bild, und wir müssen Acht geben, dass wir nicht zu viel hineinlesen, vor allem nicht Historisches hineinlesen, nicht Zukunftshistorie hineinlesen, was damals nämlich geschah, damals als die Leute diesen Brief bekommen haben in Kleinasien, die haben sehr wohl gewusst, was von dem Bild des Kaisers, denn in all diesen Städten, Pergamon und so weiter, standen, da waren die Statuen des Kaisers und da waren die Statuen der römischen Götter. Und da waren die Priester, die dafür gesorgt haben, dass die Opfer dargebracht wurden, die Opfer zu Ehren des Kaisers. Die Opfer wurden den römischen Göttern gebracht, zu Ehren des Kaisers. Der Kaiser ließ sich auch als Gott betiteln, jedenfalls Domitian. Bei dem weiß man es hundertprozentig, dass er sich als Gott und Herr betiteln ließ. Aber für uns ist mal wichtig, die Gläubigen, die haben natürlich nicht mitgemacht. Und für die Gläubigen war das eine ganz große, schwierige Sache. Die wurden sehr benachteiligt und kamen in große Not, weil sie hier nicht mitgemacht haben, und viele wurden auch getötet, jedenfalls Nero in Rom ließ die Christen töten, später Domitian hat auch sehr viele Christen töten lassen, das war auch in Verbindung mit dem Kaiserkult. Hier können wir, aber und ich, wir können hier nichts mit Sicherheit sagen, weil wir schwimmen hier ein bisschen. Einerseits ist es also was Zeitgeschichtliches, andererseits wissen wir aber auch, dass es in der weiteren Geschichte immer so gewesen ist. Es gab immer ein Tier und es gab immer Propaganda für dieses Tier. Auch die katholische Kirche hat zusammengearbeitet mit den Kaisern später. Ja. Die Kirche war wie ein Falschprophet für den Kaiser. Der Papst wie ein Falschprophet für den Kaiser. Manchmal war sie in Opposition, manchmal haben sie zusammengearbeitet. Ja. Kirche und Krone war sehr oft Hand in Hand gegangen in der Geschichte Europas jedenfalls. Und aber ich, die Gefahr, die hier besteht heute, ist, dass man heute die Zeitung liest oder Zustände des 20. Jahrhunderts auf der Offenbarung aufpresst, und wenn das 20. Jahrhundert vorbei ist, dann Zustände des 21. Jahrhunderts auf die Offenbarung aufpresst, und wenn das vorbei ist, die Zustände des 22. Jahrhunderts auf die Offenbarung aufpresst, und Luther die Zustände des 16. Jahrhunderts aufpresst auf die Offenbarung. Ja. Luther war davon überzeugt, dass der Papst das Ziel ist. Ja. Jede Generation steht in Gefahr, ihre politische, religiöse Situation, wo sie gerade leben, das aufzupressen und das hineinzulesen. Viel wichtiger für uns ist aber die großen Gedanken zu sehen, und die sind nämlich gleichbleibend, ja, dass es nämlich immer ein Tier gibt und dass es immer eine Krankheitszeit für die Christen gibt, bis der Herr Jesus wiederkommt. Und damals war das Ganze ganz eindeutig in Nero und die Nachfolge des Pasian und so weiter. Also nur mal so viel. Aber für uns jetzt wichtig ist, dass wir die Gegenüberstellung sehen. In Kapitel 14, Vers 1, ich sah und siehe ein Lamm stehend auf dem Berg Zion, und mit ihm waren 144.000, die den Namen seines Vaters an ihren Stirnen geschrieben trugen. Das ist ganz klar eine Gegenüberstellung zu dem Markzeichen. Die einen haben an der Stirn den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens. Die anderen haben an der Stirn den Namen des Vaters geschrieben. Keine Zahl. Gott braucht keine. Gott ist gegen Zahlen. Wir sind mehr als Zahlen. Wir sind Namen. Und Gott selber hat einen Namen und nicht einfach eine Zahl. Aber das Tier, das hat eine Zahl. Da ist es Zahl oder Name. Aber hier ist es bei den Lammanhängern, die auf dem Berg Zion stehen, die haben den Namen des Vaters an ihren Stirnen geschrieben. Und die werden, wir haben schon herausgebracht, dass das die Versiegelung ist. Das Siegel an den Stirnen ist der Name des Vaters, den sie an den Stirn bekommen. Und das sind die, die jetzt mit dem Lamm am Zion stehen. Der Zionsberg hier in der Vision, ein himmlischer Zion. Aber er sieht den Zionsberg und das Lamm dort stehen. Das ist hier die andere Seite. Da war der Drache und das Biest und der Falschprophet. Und hier ist das Lamm und die 144.000. Versiegelte. Die Gläubigen. Die Überwinder über das Tier. Die haben sich nicht von dem Tier beschreiben lassen an der Stirn, sondern die haben sich von Gott beschreiben lassen. Und zwar durch das Überwinden. Gerade durch das Überwinden sind sie zu solchen geworden, die jetzt beschrieben sind an der Stirn, mit dem Namen des Vaters. Die Diskussion, was das Malzeichen ist, ob das ein Chip ist oder ob man das mit Kugelschreiber schreibt, das ist gar nicht wichtig. Ich frage dann immer, wie ist denn der Name des Vaters an die Stirn dieser Leute gekommen? Mit Kugelschreiber oder mit Chip?
Das stimmt.
Also es geht doch nicht darum, es geht darum, was wird hier ausgesagt. Vers 2, und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die dem Rauschen vieler Wasser und dem Rollen eines großen, lauten Donners glich. Und ich hörte einen Klang von Harfensängern, die auf ihren Harfen spielten. Also Musik erklingt und sie singen ein Lied, und es ist wie ein neues vor dem Thron, vor den vier lebenden Wesen. Wir merken hier die Verbindung zu Kapitel 4. Der Thronsaal, wir werden wieder erinnert an den Thronsaal. Da singen sie jetzt ein Lied, diese Überwinder über das Tier. ein Lied vor dem Thron, vor den vier lebenden Wesen, vor den Ältesten, und niemand konnte das Lied lernen als nur die 144.000, die von der Erde erkauft sind. Die sind durch das Blut Jesu Christi erkauft. Das sind die, die haben das angenommen, was Jesus für sie getan hat. Und jetzt sind sie diese Schar Gottes, jetzt sind sie das Heer, das israelitische Heer sind sie. Ja? Die Heiden sind eingetropft. Aber sie sind das israelitische Heer und vollkommen ist die Zahl. 144.000, 12.000, 12 mal 12.000. Eine vollkommene Zahl. 12 ist die Zahl der Vollkommenheit und 1.000 ist die Zahl der Vielheit. Also hier ein vollkommenes Heer, genau abgezählt und keiner fehlt. Nicht ein einziger fehlt. Gott hat sie alle durchgebracht. Sie sind jetzt vor dem Thron und singen das Erlösungslied. Und Erlösungslieder können nur Erlöste singen. Die Engel können kein Erlösungslied singen. Sie sind nicht erlöst. Sie sind erkauft, diese hier. Und niemand, kein Engel und nicht einmal die vier lebendigen Wesen stimmen in das Lied ein. Nur die 144.000 Erlösten können dieses Lied singen. Weil sie die einzigen Erlösten sind. Diese sind es, die mit Frauen nicht befleckt wurden, denn sie sind Jungfräuliche. Da werden wir jetzt wieder erinnert an die Soldaten, die israelitischen Soldaten, wenn sie in den Krieg ziehen, müssen Männer sein. Es geht also um Männer. Und es steht hier noch etwas, sie sind nicht befleckt. Nun, diese Soldaten, die sind gleichzeitig ein Opfer. Denn diese Soldaten haben ihr Leben als Opfer gegeben und sind dem Lamm nachgefolgt, wo das Lamm hinging und wo das Lamm hingeht. Das Lamm ging in den Tod und die gingen auch in den Tod. Das haben wir in Kapitel 7 schon gesehen. Diese 144.000 sind also Märtyrer und bei uns sind aber ihr Opfertod, ihr Märtyrertod wird wie ein Opfer betrachtet. Und jetzt wird hier Opfersprache verwendet. Sie sind unbefleckt. Unbefleckt und aus ihrem Munde, Vers 5, wurde kein Falsch gefunden, denn sie sind ohne Tadel. Wie ein Opfer, das Gott gebracht wird, muss ohne Tadel sein. Und jetzt sind sie da und vor dem Thron Gottes. Und zur kultischen Reinheit gehört dazu, dass man sich nicht mit Frauen befleckt. Das steht in, ja, wo habe ich das jetzt? Ich habe jetzt meine Notiz nicht mehr da. Im Mosebuch steht, dass die
1. Mose 5, 21-24, vielleicht. Ja. Befleckung mit Weibern steht hier.
Ah ja, 1. Mose, 5. Mose.
1. Mose 5, Vers 21-24.
Das geht nicht. Das ist die falsche Stelle. Bei 1. Mose 5, 21, da liegt das Geschlecht. Das ist das Geschlecht.
Ja,
das
ist
die.
Also da steht hier was in der Erklärung. Denn die Ehe ist nach Gottes Wort keine Befleckung mit Weibern. Wir klammern jetzt 1. Mose 5, 21.
Ah, ja, aber, aha. Ja.
1. Mose 21, geht das?
Vers 3 ist es. Jungfräuliche. Ah, hier. Ja. Sie sind Jungfräuliche. Sie sind also Keusche und nicht befleckt. Denken wir an 2. Mose und 3. Mose. Als die Israeliten vor Gott treten, müssen sie kultisch rein sein. Und dann sagt er, sie müssen, keiner von euch nahe sich dem Weibe. Die kultische, der Samenerguss des Mannes verunreinigt den Mann kultisch. Das heißt, er kann dann nicht, an dem Tag kann er nicht opfern. Das geht nicht. Er muss sein Leib baden, Wasser ist dann unrein bis an den Abend. Das steht in 3. Mose etwa, Kapitel 18 etwa. Jedenfalls auch in 2. Mose 19, wenn sie vor Gott treten, ja, keiner nahe sich dem Weibe, heißt er. Und als die anderen Soldaten kommen zu David, um das Brot zu essen. Und dann sagt der Priester, wenn sich diese Soldaten doch nur von Frauen enthalten haben. Sagt er, Frauen sind uns schon seit Tagen verwehrt, sagt er. Ah, dann dürfen sie essen. Ja, dann sind sie kultisch rein, dann dürfen sie essen. Also, das ist in 1. Samuel etwas Kapitel 21 oder so, 21, ja, danke. Wo sie Schaubrote essen. Und auch eben im 2. Mose 19 haben wir auch dafür, ist auch davon die Rede, dass sie niemand nahe sich dem Weibe. Ja, 15. 2. Mose 19, Vers 15. Ja. Auf den dritten Tag bereit, seid bereit, auf den dritten Tag nähert euch keine Frau. Also Jungfräulichkeit hier, Unbeflecktheit, das ist natürlich nicht buchstäblich zu nehmen, als ob die Ehe verunreinigen würde, nein, sondern das bezieht sich auf die kultische Unreinheit, das ist hier Opfersprache und Jungfräuliche heißt in dem Sinn Unbefleckte. Ja. Kultisch Unbefleckte sind ohne Tadel, auch in ihrem Munde kein Falsch, sie sind ohne Tadel erfunden vor dem Thron Gottes, im Gegensatz zu dem Falschpropheten. Der Falschprophet, der viel Falsch und viel Lüge verbreitet hat, Kapitel 13. Hier ist eine ganz klare Gegenüberstellung zu den falschen Propheten. Dem anderen Tier, dem zweiten Tier. Also, aber hier diese Schar, die sind von der Erde erkauft, sind nicht befleckt, sie gehören ganz Gott. Sie sind eine Soldatenschar, die dem Lamme nachfolgt, wo immer das Lamm hingeht. Diese wurden aus den Menschen erkauft als Erstlinge Gott und dem Lamm. Sie sind die Erstlingsfrucht, das Beste gehört Gott, so wie in Hebräer heißt, ihr seid gekommen zur Gemeinde der Erstgeborenen. Sie sind die Erstlingsernte für Gott und sind das Lamm. Und in ihrem Munde also wird kein Tadel, kein Falsch erfunden. Wie in dem Lamm kein Falsch erfunden wurde. In seinem Munde wurde kein Falsch erfunden, Jesaja 53. Und er war ohne Tadel. Petrus zitiert und sagt, der Herr Jesus, in dem ist kein Tadel. 1. Petrus Kapitel 2. Er selber, der Herr Jesus, war der ohne Tadel und sie sind jetzt ohne Tadel. 1. Petrus 2, Vers 23, der keine Sünde tat, noch wurde Tadel in seinem Munde gefunden oder falsch in seinem Munde gefunden. Der also geschmäht wurde, nicht schmähte und als er litt, nicht drohte, es aber den übergab, der Gerechtigkeit richtet. Also das Opfer ohne Fehl ist Jesus Christus, das Lamm. Und diese haben sich auch geopfert als treue Zeugen, so wie Christus der treue Zeuge war. Und jetzt sind sie vor Gott. Jetzt sehen wir die andere Seite. Das ist für die Gläubigen so wichtig. Sie bekommen hier einen Blick in die Zukunft. Und der Aufruf ist, sei treu in dem Zeugnis. Wer sind die eigentlichen Überwinder? Es heißt hier in Kapitel 13, das Tier hat die Heiligen überwunden. Kapitel 13, Vers 5, Vers 7. Das Tier, es war ihm gegeben, Krieg zu führen mit den Heiligen, sie zu überwinden. Da denken wir, die Heiligen sind die Verlierer. Ja, das ist nur die eine Seite. Die Heiligen sind die Überwinder. Das sehen wir dann auch noch in Kapitel 15, Vers 2. Da stehen sie, die Überwinder vom Tier und vom Bild und von dem Mahlzeichen. Sie haben sich nicht ihr Denken prägen lassen und ihr Tun prägen lassen von der Zahl des Tieres und von dem Namen des Tieres. Also, wenn wir hier mit diesen Visionen zu tun haben, bitte nicht eins zu eins übernehmen, sondern schauen, was wird ausgesagt. Das Mahlzeichen des Tieres. Ich habe manchmal Angst. Da bereiten sich Christen heute vor auf die Zukunft und sagen, nur nicht den Chip annehmen, nur nicht den Chip annehmen und merken nicht, dass sie in ihrem Denken schon in Gefahr stehen, sich stempeln zu lassen von dem Tier. Nicht physisch mit dem Chip, aber mit dem Denken. Mit dem Tier oder mit dem Tier, mit dem Namen des Tieres. Wenn man sich auf das Physische konzentriert, könnte man das Eigentliche verpassen und merken, und es gibt viele, die denken genau wie das Tier. Und sie denken nicht mehr wie Gott. Sie haben sich letztlich abgewandt. Nicht bereit, bis in den Tod zu gehen für das Lamm. Nein, das ist gar nicht gemeint. Das ist gar nicht gemeint. Es geht um die Aussage, das Mahlzeichen ist nicht ein physisches Mahlzeichen. Bei den Juden war es ein physisches. Die Juden haben sich da was draufgebunden, ja. Aber das war nicht der eigentliche Sinn der Sache. Der Sinn, dass dieses Mahlzeichen das Denken trägt und das Handeln trägt. Und so ist es hier auch bei dem Tier. Ich fürchte mich manchmal, wenn ich so Leute, die erwarten etwas, es wird erst kommen, und sie merken vielleicht nicht, dass es schon längst nicht da ist. Und die Drangsalszeit, ja, die wird erst kommen, ja. Und was ist heute? Ist das keine Drangsalszeit, die viele Christen heute erleben? Und wo diese Entscheidung gefragt wird, stelle ich mich dagegen oder nicht? Sage ich jetzt klar, was Sünde ist oder nicht? Oder bin ich still, nur damit ich nicht verfolgt werde? Bekenne ich mich zu Christus oder nicht? Das war jetzt nur ein bisschen eine Anwendung für uns heute, aber gehen wir zum Text zurück. Nachdem er also diese Überwinderschar gesehen hat, das ist natürlich die ganze Schar der Gläubigen, hier dargestellt mit 144.000, wie in Kapitel 7. Jetzt sah ich, Vers 6, und ich sah einen anderen himmlischen Boten. Also hier kommt die nächste Szene. Übrigens, auch hier haben wir 7 Szenen, wenn ich das kurz einflechten darf. Die erste Szene ist Kapitel 12, das sind diese Frau und das Tier, die Drache und die Frau und der Drache. Und dann heißt die zweite Szene ist in Kapitel 13, und ich sah aus dem Meer, das Meerestier. Die dritte Szene ist Vers 11, und ich sah ein anderes Tier, 13,11. Die vierte Szene ist 14,1, und ich sah ein Lamm stehen auf dem Berg Zion. Die fünfte Szene ist, und ich sah einen anderen himmlischen Boten, Vers 6. Die sechste Szene ist dann wieder in Vers 14, und ich sah und siehe eine weiße Wolke und den Menschensohn. Und die siebte Szene ist dann Kapitel 15, Vers 1 und 2, wo er die 7 Engel mit den 7 Plagen sieht und die Überwinder auf dem vom Meer. Die gehören zusammen. Also wieder 7 Szenen. Hier Vers 6, und ich sah einen anderen himmlischen Boten, er flog inmitten des Himmels und er hatte ewiges Evangelium, ewige gute Botschaft, um sie denen zu verkünden, die auf der Erde wohnen, jedem Volk und jedem Stamm und jede Sprache und jede Volksschar. Ewig hier wahrscheinlich im Sinne von, weil die Botschaft ewig gültig ist und weil die Botschaft mit der Ewigkeit zu tun hat, weil die Botschaft von dem Ewigen kommt. Diese Botschaft, die wird die ganze Zeit verkündigt. Das ist die Botschaft, die die Propheten, die zwei Zeugen Jesu bezeugen. Das ist die Botschaft der Heiligen. Sie wird hier im Bild von einem Engel verkündet, aber das ist ein Bild. Ja. Es ist die Botschaft, die gilt für jedem Volk, jedem Stamm, jeder Sprache und für jede Volksschar. Die vierfache Ausdruck der Völker hier betrifft also die ganze Welt. Ganze Völkerwelt. Mit lauter Stimme sagt er, fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre. Das ist genau die Botschaft, die wir in Kapitel 11 hatten, die Botschaft der zwei Zeugen. Fürchtet Gott und gebt ihm die Ehre, weil die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Das heißt, sie warnen vor der Stunde, jetzt fängt gleich das Gericht an. Es ist ganz kurz, so gut wie da, die Stunde ist gekommen. Und betet den an, der den Himmel und die Erde machte und das Meer und die Wasserquellen, den Schöpfer, der die 4 Himmelsteile gemacht hat. Vier Teile, Himmel, Erde, Meer und Wasserquellen. Und ein anderer Bote folgte und sagte, sie fiel, Babylon, die große Stadt, weil sie mit dem Wein der Leidenschaft ihrer Hurerei alle Völker getränkt hat. Hier ist ein kurzer Blick, nur ein Vers, von Babylon, hier kommt sie unvermittelt vor, die große Stadt Babylon. Nur hier kommt sie vor, in diesem Abschnitt, erst dann wieder in Kapitel 16. Mehr wird uns nicht gesagt, sie ist gefallen, die Stadt. Das würde auch ins erste Jahrhundert passen, denn Babylon, die Hure Babylon, wenn es sich auf Jerusalem bezieht, das ist die große Stadt, wo der Herr Jesus gekreuzigt wurde, von Kapitel 11, Vers 8, die große Stadt, wo auch ihr Herr gekreuzigt wurde, der Herr dieser Propheten, die ist gefallen. Tatsächlich unter Vespasian, fiel sie nämlich, ja, als Vespasian Kaiser war. Und ein dritter Bote folgte ihnen und sagte mit lauter Stimme, wenn jemand dem Tier und seinem Bilde huldigt und ein Mahlzeichen annimmt an seine Stirn oder an seine Hand, wird auch er von dem Wein des Grimmes Gottes trinken, der vermischt in den Becher seines Zornes eingeschenkt ist. Übrigens, das Mahlzeichen muss man annehmen. Das wird einem nicht einfach unfreiwillig aufgezwungen. Das muss man annehmen. Die haben das, die das Mahlzeichen angenommen haben. Hier geht es also sehr wohl um einen bewussten Schritt. Wenn jemand das Tier und seinem Bild huldigt, wird er von dem Wein des Grimmes Gottes trinken, den Becher seines Zorns. Er wird mit Feuer und Schwefel gequält werden vor dem Angesicht der heiligen Engel und des Landes. Schrecklich. Hier wird die andere Seite gezeigt. Entweder Märtyrer tot, oder? Haben wir gesehen? Entweder du wirst getötet, so, oder du wirst, kommst ins ewige Feuer. Gerade das Gegenteil, wie diese Wahl hatten damals die drei Freunde Daniels auch, oder? Entweder anbeten oder ins Feuer. Sie sind bereit, ins Feuer hier zu gehen, weil sie nicht das Feuer dort wollen. Oder Feuer hier oder Feuer dort. Das ist die Wahl. Dieses Feuer hier ist kurz, der Herr Jesus ist dabei. Und das Feuer dort ist ewig. Der Rauch ihrer Qual steigt auf in alle Ewigkeit. Und sie haben keine Pause, Tag und Nacht, die dem Tier und seinem Bild huldigen, wenn jemand das Mahlzeichen seines Namens annimmt. Hier ist Ausdauer der Heiligen. Das heißt, hier ist das gefragt. Standhaftigkeit der Heiligen. Da ist es jetzt wisst ihr, was es heißt, zu überwinden. Hier sind die Gebote Gottes halten und den Glauben an Jesus bewahren. Und ich hörte eine Stimme aus dem Himmel, die zu mir sagte, schreibe, selige sind die Toten, nämlich die Getöteten, die im Herrn sterben von jetzt an. Im Herrn heißt auch für den Herrn natürlich. Wir sind jetzt in Vers 13, 14, 13, Kapitel 14, Vers 13. Und ich hörte eine Stimme, selige sind die Toten, die im Herrn sterben von jetzt an. Also jetzt wird geschlachtet. Ja, sagt der Geist, damit sie ruhen von ihren Arbeiten, von ihren Mühen. Aber ihre Werke begleiten sie, kommen ihnen nach. Ihre Werke, ihre Treue, bis zum Tod. Ich weiß deine Werke, sagt er. Werde treu bis zum Tod. Ausdauer der Heiligen ist hier gefragt. Das war die fünfte Szene. Und die sechste Szene ist die Gerichtsszene. Und ich sah und siehe eine weiße Wolke, und auf der Wolke ein Sitzender, gleich dem Sohn eines Menschen, und auf seinem Haupt hatte er eine goldene Krone, in seiner Hand eine scharfe Sichel. Und ein anderer himmlischer Bote kam aus dem Tempelheiligtum hervor und rief dem, der auf der Wolke saß, mit großer, lauter Stimme zu, schicke deine Sichel aus und ernte, weil die Stunde des Erntens für dich gekommen ist, weil die Ernte der Erde überreif und dürre geworden ist. Und der, der auf der Wolke saß, legte seine Sichel an die Erde und die Erde wurde geerntet. Hier als Bild, ein Gerichtsbild. Manche meinen, es könnte auch ein positives Bild sein, dass das die Gläubigen sein, die er zu sich holt. Ich weiß es nicht, mir scheint eher, es ist negativ. Vers 17, ein anderer Bote kam aus dem Tempelheiligtum hervor, das im Himmel ist, und auch er hatte eine scharfe Sichel. Und ein anderer Bote, der Vollmacht über das Feuer hatte, kam aus dem Altar hervor, und er rief dem, der die scharfe Sichel hatte, mit großem, lauten Ruf zu und sagte, schicke deine scharfe Sichel aus und lies die Trauben der Erde, weil ihre Beeren reif wurden. Der Bote legte seine Sichel an die Erde und las die Trauben am Weinstock der Erde und warf sie in die große Kälte des Grimms Gottes. Und die Kälte wurde außerhalb der Stadt getreten. Und Blut ging aus der Kälte hervor, bis an die Zäune der Pferde, 1600 Stadien weit, das sind 300 Kilometer. Das ist alles Bildersprache, alles Bildersprache. Wenn das hier Bildersprache ist, warum soll das mit dem Mahlzeichen keine Bildersprache sein, frage ich ihn, oder? Warum sagt man bei dem einen, das übernimmt man 1:1 und das andere übernimmt man nicht 1:1? Alles sind Bildersprache. Für uns ist die Botschaft wichtig, die hier vermittelt wird. Hier das schreckliche Gericht und die Überwinder mit dem Ende des hier, da wollen wir auch enden. Und ich sah ein anderes Zeichen im Himmel, groß und wunderbar, sieben himmlische Boten, die sieben Plagen, die sieben Plagen hatten, die letzten, weil in ihnen und durch sie der Grimm Gottes vollendet wurde. Und ich sah etwas wie ein gläsernes Meer mit Feuer gemengt und die Überwinder vom Tier her und vom Bild her und von seinem Maßzeichen her und von der Zahl seines Namens. Und ich sah sie im gläsernen Meer stehen. Harfen Gottes hatten sie. Jetzt sehen wir wieder die Harfen. Sie singen, wie vorher, Kapitel 14 mit den Harfen, oder? Da hörte man den Klang von Harfensängern. Das sind die Erlösten. Und die singen das Lied des Moses, des Knechtes Gottes und das Lied des Lammes und sagen, groß und wunderbar sind deine Werke. Hier ist der große Exodus. Fertig. Sie sind durchs Meer gegangen. Durchs Meer, wo der Pharao sie hineintreiben wollte. Und jetzt sind sie auf der anderen Seite. Und sie stehen da vor dem gläsernen Meer. Kann ihnen nichts mehr anhaben. Alles ist schön geworden. Und sie sind die Überwinder über das Tier. Der Exodus des Volkes Gottes. Der Auszug des Volkes Gottes. Groß. Und dann sie singen auf der anderen Seite, wie die Israeliten damals auch gesungen haben. Groß und wunderbar sind deine Werke, Herr. Gott, Macht habe über alles. Gerecht und wahrhaftig sind deine Wege, König der Heiligen und König der Heiden. Wer, Herr, sollte dich nicht fürchten und deinen Namen verherrlichen? Weil du allein heilig bist, weil alle Völker werden kommen und vor dir anbeten, weil deine Rechte und Urteile dir offenbart wurden. Hier also der Abschluss, das Lob, die andere Seite. Es wird also der Kampf in diesem Kapitel dargestellt, die andere Seite. Wir haben halb, um es zu schließen. Und wir hier.